Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medizin im Ohr. Ich bin dein Host Ellie, ich bin Heilpraktikerin und Dozentin bzw. Gründerin bei der Nova Medica HP Academy und heute sprechen wir mal nicht über ein bestimmtes Krankheitsbild. Wir schauen uns auch keine Anatomie an, wir schauen uns keine Erregersteckbriefe an. Nein, heute wird's quasi offiziell. Heute reden wir über Gesetze. Herzlich willkommen bei Medizin im Ohr. Dieser Podcast ist ein treuer Begleiter während der medizinischen Ausbildung. Wir steigen hier tief in spannende Themenfelder der Medizin ein, lösen deine Fragezeichen im Kopf auf und motivieren dich zu lernen. Wenn du also Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann bleib dran und lass uns loslegen. Ich weiß, vielleicht bist du jetzt gerade kurz davor, diese Folge zu skippen und denkst, na, höre ich doch vielleicht mal nächste Woche in Podcast wieder rein, weil Gesetze sind einfach nicht sexy. Die klingen nach trockenem Papier, nach paragraflangen Schachtelsätzen und irgendwie eher was, was man lieber skippt, zu einem richtig spannenden Thema kommt. Aber bevor du skippst, warte bitte einmal kurz, weil im Infektionsschutzgesetz, also dem IFSG, das ist sehr wichtig für dich, gerade wenn du im medizinischen Bereich arbeitest, vor allem, ne, wenn du dich auf die Heilpraktikerprüfung vorbereitest, da hat sich gerade so ein bisschen was getan. Und zwar genau in den Paragraphen, die für dich als Heilpraktikeranwärter oder auch als fertiger Heilpraktiker relevant sind. Also vielleicht skippst du diese Folge doch nicht, sondern holst dir einfach einen Smoothie, einen Kaffee, was auch immer, machst es dir gemütlich und dann schauen wir uns das jetzt einmal, keine Sorge, es wird nicht so trocken, ich versuch's ganz smooth rüberzubringen für dich, dann versuchen wir einmal uns anzuschauen, was es für Änderungen gibt, die jetzt seit Juli 2026 aktiv sind und die du deswegen natürlich auf jeden Fall auf dem Schirm haben musst. Fangen wir einmal ganz kurz von vorne an, damit wir jetzt irgendwie alle auf demselben Stand sind, im selben Boot sitzen. Also das Infektionsschutzgesetz, das ist ein sehr zentrales Gesetz in Deutschland, das regelt, welche Krankheiten gemeldet werden müssen, wer meldet, an wen gemeldet wird und wer darf was tun, wenn es jetzt ums Thema Schutzimpfung geht. Und für uns Heilpraktiker ist das nicht irgendwie ein Randthema, nein, es ist sogar Pflichtprogramm, denn ja, wir tragen Verantwortung und wer Verantwortung trägt, muss auch wissen, was es Aktuelles gibt bzw. was sich geändert hat. Und aktuell gilt eben, es hat sich was geändert. Also schauen wir jetzt mal rein und wir fangen an mit dem Paragraph 6 des Infektionsschutzgesetzes. Der Paragraph 6, das ist ja der Paragraph, der jetzt regelt, welche Krankheiten meldepflichtig sind. Da geht es also nicht um den Erreger selbst, sondern wirklich um die Erkrankung. Und da gibt es jetzt zwei relevante Änderungen für dich. Änderung Nummer 1 ist, dass die Covid-19-Meldepflicht wegfällt. Das bedeutet also, dass Covid-19 nicht mehr namentlich meldepflichtig ist. Heißt also auch, dass Covid-19 jetzt aus der Liste im Paragraph 6 von den Erkrankungen verschwunden ist. Das ist jetzt nicht einfach so passiert, sondern das ist, ja, ich würde jetzt mal sagen, das ist ein Signal des Gesetzgebers, dass eben Covid-19 so ein bisschen diesen Status als pandemische Bedrohung hinter sich gelassen hat. Ja, also stell dir vor, es gibt einen Promi und der war jetzt jahrelang in der Klatschpresse und hatte immer wieder Schlagzeilen, war überall präsent und jetzt plötzlich interessiert sich aber niemand mehr für diesen Promi und der verliert dann so ein bisschen seinen VIP-Status und so hat Covid eben auch seinen VIP-Status beziehungsweise die Meldepflicht verloren. Du merkst dir also, Covid-19 ist weg aus dem Paragraph 6 des Infektionsschutzgesetzes und ist somit nicht mehr namentlich meldepflichtig. Aber, ja, und das ist ganz wichtig, nur weil Covid-19 jetzt nicht mehr meldepflichtig ist, heißt das natürlich nicht, dass man da jetzt beispielsweise als Heilpraktiker einfach frei agieren kann, ja, weil der Erreger Also SARS-CoV-2, der ist weiterhin in Paragraph 7 des Infektionsschutzgesetzes aufgeführt. Das bedeutet, wir haben weiterhin natürlich ein Feststellungs- und Behandlungsverbot nach Paragraph 24. Das bleibt bestehen, nur es ist eben nicht mehr meldepflichtig. Nochmal kurz als kleine Erinnerung für dich, der Paragraph 24 vom Infektionsschutzgesetz, der regelt, dass Heilpraktiker bestimmte Krankheiten weder feststellen noch behandeln dürfen und dazu zählt eben weiterhin Covid-19. Also Diagnostik und Behandlung bleibt weiterhin beim Arzt. Und wo wir jetzt gerade schon beim Arzt sind, sind wir jetzt auch quasi bei unserer zweiten Änderung. Nosokomiale Infektionen mit epidemischem Zusammenhang werden jetzt, Achtung, namentlich gemeldet. Bis Juli 26 galt die nicht namentliche Meldung. Das hat sich also auch geändert. Jetzt lass uns aber nochmal einen Schritt zurückgehen und klären, was sind denn jetzt eigentlich nochmal nosokomiale Infektionen? Darunter fallen Infektionen, die im Zusammenhang mit einem Krankenhaus oder beispielsweise auch einem Pflegeheimaufenthalt entstehen. Also als Beispiel der Patient, der kommt jetzt wegen einem Kniegelenk ins Krankenhaus, also einem kaputten, oder der wird hier operiert am Kniegelenk und geht dann aber mit einer Lungenentzündung wieder aus dem Krankenhaus raus. Das ist natürlich nicht ideal. Und neu ist jetzt, wenn zwei oder mehr von solchen nosokomialen Infektionen auftreten, bedeutet, wir haben einen epidemischen Zusammenhang, beziehungsweise der Zusammenhang ist wahrscheinlich oder wird vermutet. Also wenn jetzt in einer Einrichtung auf einmal mehrere Fälle mit demselben Muster auftauchen, dann wird das jetzt namentlich gemeldet. Namentlich gemeldet heißt mit personenbezogenen Daten wie Name, Adresse, Geburtsdatum und so weiter und so fort. Warum ist das jetzt wichtig? Weil namentliche Meldungen eine viel bessere Nachverfolgung haben. Heißt, das Gesundheitsamt kann jetzt eben gezielter reagieren, könnte Ausbrüche frühzeitiger stoppen und auch betroffene Personen einfach direkt kontaktieren. Also du merkst dir, nosokomiale Infektionen mit epidemischem Zusammenhang sind jetzt namentlich meldepflichtig, ne, auch wenn diese Aufgabe jetzt die Ärzte haben, ja. Sollten wir natürlich trotzdem wissen, gerade für unsere Prüfung, dass es jetzt namentlich zu melden ist. Gut, dann kommen wir jetzt noch mal ein bisschen intensiver zu Paragraph 7 des Infektionsschutzgesetzes. Der Paragraph, der regelt jetzt nicht die Krankheiten, sondern die Nachweise von Krankheitserregern. Also quasi, was das Labor meldet. Deswegen wird er auch gerne mal so als Laborparagraph benannt. Und auch hier gab es gleich ein paar wichtige Änderungen. Also schauen wir uns die einmal an. Änderung Nummer 1 ist Candida auris, heißt jetzt Candidozyme auris. Hä? Was heißt das jetzt? Ne, das, wenn du das jetzt liest, das ist kein Schreibfehler, das ist kein Tippfehler, das ist einfach eine offizielle Umbenennung. Das ist ein multiresistenter Hefepilz, den du vielleicht noch als eben Candida auris kennst. Und der hat einfach einen neuen wissenschaftlichen Namen bekommen, und zwar Candidozyme auris. Und jetzt ist es berechtigt, wenn du dich fragst, warum? Warum wurde das umbenannt? Wissenschaftler, die haben jetzt entschieden, dass dieser Erreger eigentlich eben in eine eigene Gattung gehört und nicht komplett in die klassische Candida-Familie passt. Das bedeutet also, wir haben einen neuen Namen, aber den gleichen Erreger und natürlich auch die gleiche Gefährlichkeit. Was ändert sich jetzt bei der Meldepflicht? Gar nichts. Ja, die bleibt, die gilt aber ausdrücklich nur beim direkten Nachweis bei Infektion oder bei einer Kolonisation. Bedeutet, ne, also Kolonisation ist eine Besiedlung. Der Erreger ist also nachweisbar, macht aber noch keine Symptome. Trotzdem wäre das dann vom Labor eben meldepflichtig. Dann kommen wir auch schon zur zweiten Änderung im Paragraph 7 des Infektionsschutzgesetzes und wir kommen zu den Enterobacterales, also zu resistenten Darmbewohnern. Bei Enterobacterales handelt es sich um eine große Familie von Bakterien, zu denen eben bekannte Erreger gehören wie Escherichia coli, Klebsiella, beispielsweise auch noch viele, viele mehr. Aber manche Vertreter von dieser Familie haben sich eine ganz böse oder fiese Eigenschaft angeeignet. Und zwar sind die resistent gegen Carbapeneme. Also das sind so absolute Notfallreserveantibiotika, so ein bisschen die Geheimwaffe, wenn man sonst nichts mehr hat, was eigentlich geht oder was wirkt gegen den Erreger. Und die neue Meldepflicht, die greift jetzt, wenn man ein bestimmtes genetisches Merkmal der Bakterien nachweisen kann, was eben dann zu dieser Resistenz führt. Also wenn man wirklich sagen kann, dieses Bakterium ist resistent gegen diese Reserveantibiotika. Okay, dann kommen wir auch schon zu unserer dritten Änderung und dafür schauen wir uns den gefährlichsten Krankenhauskeim weltweit an. Also wir sprechen einmal über Acinetobacter. Ich weiß, der Name, der klingt jetzt auch schon wieder sperrig und die Zunge macht 1000 Knoten. Das ist aber in der Klinik ein sehr bekannter Name, denn es ist, wie gesagt, ein sehr gefürchteter Krankenhauskeim. Er ist extrem widerstandsfähig, auch auf Oberflächen und, du ahnst es bestimmt schon, er ist ebenfalls bekannt für seine Resistenzen gegen Antibiotika. Also auch hier gilt jetzt die Meldepflicht, wenn man gegenüber von diesen Reserveantibiotika jetzt bei dem Bakterium eben ein, ja, ein Gänsefüßchen, ein Resistenzgen nachweisen kann. Also du merkst dir bitte die Änderung im Paragraph 7. Wir haben einmal eine Namensänderung und dann haben wir hier resistente Keime, die eben vom Labor gemeldet werden müssen, egal ob es eine akute Infektion ist oder nur eine Besiedlung. Aber sobald man wirklich nachweisen kann, dass wir hier dieses Gen haben, dass der Erreger eben resistent gegenüber von Reserveantibiotika ist, muss das Labor melden. So, und jetzt habe ich noch eine letzte ganz wichtige Änderung vom Infektionsschutzgesetz. Beziehungsweise ist diese Änderung wirklich richtig neu, weil der Paragraph 20c komplett neu gefasst wurde. Was war bisher hier geregelt? Hier war geregelt, dass Apotheker schon seit Jahren oder seit einigen Jahren ja impfen dürfen, aber eben sehr eingeschränkt. Also beispielsweise gegen Influenza oder zum Beispiel gegen Covid-19. Und jetzt dürfen Apotheker und Apothekerinnen, Achtung, die müssen natürlich geschult sein, alle Nicht-Lebendimpfstoffe verabreichen. Also quasi fast alle gängigen Totimpfstoffe. Voraussetzung ist hier natürlich auch, wie ich gerade schon gesagt habe, dass sie geschult sind. Also sie müssen entsprechend ärztlich geschult worden sein. Und sie müssen natürlich die Impfungen in einer öffentlichen Apotheke durchführen, wo sie auch wirklich zum Personal gehören. Für die Prüfung merkst du dir also, Paragraph 20c des Infektionsschutzgesetzes wurde ganz neu verfasst und Apotheker dürfen jetzt alle Nicht-Lebendimpfstoffe verabreichen. Achtung, ne? Lebendimpfstoffe bleiben weiterhin ausgeschlossen, das dürfen nur Ärzte und Ärztinnen. Okay, lass uns nochmal ganz kurz die relevanten Änderungen zusammenfassen, die wir gerade benannt haben. Wir haben einmal die Änderungen im Paragraph 6 des Infektionsschutzgesetzes. Einmal Covid-19 ist raus, also nicht mehr meldepflichtig. Achtung, wir haben trotzdem noch das Feststellungs- und Behandlungsverbot. Und nosokomiale Infektionen mit epidemischem Zusammenhang werden jetzt vom Arzt namentlich gemeldet. Dann der Paragraph 7. Wir haben hier einmal Candida auris, heißt Candidozyma auris, also eine Umbenennung. Die Meldepflicht und alles weitere bleibt hier aber gleich. Und dann einmal Enterobacterales und Acinetobacter, die sind meldepflichtig bei direktem Nachweis von dieser Resistenz gegenüber von Reserveantibiotika. Und das bei Infektion als auch Kolonisation, ne? Also meldepflichtig fürs Labor. Und dann ganz neu gefasst der Paragraph 20c, also Apotheker dürfen jetzt alle Nicht-Lebendimpfstoffe verabreichen. Okay, ich ziehe meinen Hut, du bist dran geblieben, du hast es geschafft. Ich habe auch noch ein kleines Geschenk für dich und zwar bekommst du oder kannst du dir kostenlos runterladen einmal das Lernplakat vom Paragraph 6 des Infektionsschutzgesetzes. Du musst einfach nur unten in den Shownotes auf den Blogartikel klicken und dann kannst du es dir einfach downloaden. Dann wünsche ich dir was und wir hören uns direkt nächste Woche wieder. Mach's gut, bis ganz bald.